Aber wenn man so gesegnet ist mit so einer wunderbaren Frau, worüber sollte man dann predigen bei so einem Anlass? Dann gibt es eigentlich, ja, was für einen Text schlagt ihr vor heute für die Predigt? Sprüche 31. Genau darüber werden wir sprechen heute Morgen. Wow, das ist das Wirken des Heiligen Geistes hier. So, wir werden also heute Morgen sprechen über eine Frau nach dem Herzen Gottes. Und alle Ehemänner stoßen ihre Frauen an und sagen, gut, dass du heute da bist. Eine Frau nach dem Herzen Gottes. Und so eine Frau wird beschrieben im letzten Kapitel des Buchs der Sprüche. Das ist tatsächlich Sprüche Kapitel 31. Und wir fangen gleich an zu lesen. Aber ich möchte euch noch was vorwegnehmen, was ich sehr bemerkenswert finde. Wenn wir durch dieses Kapitel durchgehen, dann werdet ihr feststellen, dass die Frau, die dort beschrieben wird, nicht diesem Klischee entspricht, was häufig so vermittelt wird über Frauen und das Frauenbild der Bibel. Und ja, die Bibel wird unterdrückt, die Bibel wird missbraucht, um Frauen zu unterdrücken. Und die Bibel ist sowieso total frauenfeindlich und so weiter und so fort. Das ist einfach ein Klischee, was nur von Leuten kolportiert werden kann, die die Bibel tatsächlich nicht kennen. Ja? So, das heißt, die Frau, die uns hier vorgestellt wird in Sprüche 31, ist eine starke Frau. Sie ist eine selbstbewusste Frau. Sie ist eine Frau, die an der Seite ihres Mannes steht. Genau. Ja, also es ist nicht so dieses kleine graue Mäuslein, das Heimchen am Herd. Ja, früher hat man gesagt so KKK, also das ist nicht nur der Ku Klux Klan, sondern KKK, das steht für Kinder, Küche, Kirche. Ja, das sind die Bereiche, wo die Frauen zuständig sind. Kinder, Küche, Kirche. Ja, und sonst haben sie nichts zu sagen. Das ist nicht das Bild, dass die Bibel von Frauen zeichnet. Wenn wir ganz zum Anfang der Bibel gehen, im Kapitel 2, da werden Frauen zum ersten Mal erwähnt. Und bevor die erste Frau überhaupt diese Erde betritt, können wir lesen über Gottes Gedanken. Warum? Warum Mann und Frau? Warum Partnerschaft? Im Kapitel 1 lesen wir über die Schöpfung. Und jedes Mal, wenn Gott was geschaffen hat, heißt es anschließend, und siehe, es war sehr gut. Siehe, es war sehr gut. Gott macht Qualitätsarbeit. Und dann kommen wir zu einer Stelle, wo es zum ersten Mal in der Bibel heißt, dass etwas nicht gut ist. Das erste Mal. Weißt du, welche Stelle das ist? 1. Mose Kapitel 2, Vers 18. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Das ist der Gedanke Gottes. Mir gefällt diese Übersetzung besonders gut. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. In der Hoffnung für alle Übersetzung heißt es, Gott, der Herr, sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm jemand zur Seite stellen, der zu ihm passt. Der zu ihm passt. Das war Gottes Gedanke. Männer und Frauen sind nicht dazu da, um sich zu bekämpfen, sondern Männer und Frauen sind dazu da, um sich zu ergänzen. Ja. Emanzipation, großes Thema heutzutage. vieles, was heute unter dem, und ich bin nicht gegen Gleichberechtigung, aber vieles, was unter dem Label Gleichberechtigung läuft, ist heutzutage Gleichmacherei. Und das finde ich nicht gut. Denn, pass auf, jetzt kommt eine ganz tiefe Wahrheit, ganz tiefe Weisheit, habt ihr wahrscheinlich noch nie gehört. Männer und Frauen sind unterschiedlich. Wenn du das noch nicht wusstest, dann bist du unter Garantie nicht verheiratet. Ja, das kann ich dir versprechen. Spätestens sobald du verheiratet bist, stellst du fest, wie unterschiedlich Männer und Frauen sind. Und ich spreche nicht nur von Biologie, ich spreche von dem ganzen Wesen. Und das hat Gott gemacht. Und Gott hat das nicht gemacht, damit wir uns bekämpfen, damit wir uns bekriegen, damit wir uns gegenseitig unterdrücken, sondern Gott hat es gemacht, damit wir uns ergänzen. Ich möchte nicht, dass meine Frau ist wie ich, denn dann könnte sie mich nicht ergänzen. Und umgedreht ist es genauso. So, wir sollten diese Unterschiedlichkeit feiern. Und wir sollten dankbar dafür sein. Und wir sollten es einfach annehmen und sehen, dass wir uns ergänzen. Das ist so eine großartige Sache. Gott sagt, ich will ihm ein Gegenüber brauchen, jemand an seine Seite stellen, der zu ihm passt. So, das heißt nicht jemand, der über ihm ist, um ihn zu manipulieren und zu drangsalieren. Und auch nicht jemand, der unter ihm ist, um unterdrückt zu werden, um missbraucht zu werden, sondern jemand, der an seiner Seite ist, eine Gefährtin. Deswegen finde ich das so bezeichnend, dieser Bericht, dass Gott einen tiefen Schlaf über Adam kommen ließ und dann eine Rippe nahm. Ja, kann man jetzt biologisch große Diskussionen darüber anfangen, wie und was das zu bedeuten hat. Aber Fakt ist, er nahm etwas aus der Seite von Adam. Nicht von seinen Füßen, nicht von seinem Kopf. Er nahm etwas von seiner Seite. Ist Gott eigentlich männlich oder weiblich? Große Diskussion. Brauchen wir nicht drüber diskutieren, brauchen wir nicht drüber streiten. Gott vereint beides, beide Attribute. In sich. Ja? Gott wird als Vater bezeichnet, als Vater beschrieben. Aber es gibt genauso Bibelstellen, die ihn beschreiben als ein Wesen, das mütterlich ist und wie eine Mutter sich um ihre Kinder kümmert. Gott vereint beides in sich und er hat Mann und Frau geschaffen, damit sie gemeinsam ihn repräsentieren und sein Wesen repräsentieren. So, unser Partner sollte ein Gefährte sein, sollte eine Gefährtin sein, sollte ein Freund sein. Und ich habe das gestern schon gesagt, wir haben gestern gefeiert hier. Ich bin so dankbar für Simone und ich bin so dankbar, dass ich sozusagen meinen besten Freund geheiratet habe. Ja. So, Gottes Plan, Gottes Absicht für Frauen ist nicht eine Frau, die Männer unterdrückt oder dominiert und auch nicht aus Verletztheit heraus Männer bekämpft, sondern Gottes Plan ist Partnerschaft, Harmonie. So, lasst uns mal diese Frau anschauen. Habt ihr inzwischen Sprüche 31 gefunden? Für die überrascht sind, ja, wir lesen ja aus der Bibel. Sprüche 31. Und ich fange mal in Vers 10 an, denn da beginnt dieses Thema. Und es beginnt mit den Worten, eine tüchtige Frau, wer findet sie? Weit über Korallen geht ihr Wert. In der guten Nachricht heißt es, eine tüchtige Frau ist das kostbarste Juwel, das einer finden kann. Etwas, was man finden muss, ist etwas, was nicht irgendwo an jeder Straßenecke rumliegt oder rumsteht. Das, wo man sich tatsächlich auf die Suche machen muss. und was ein bisschen Geduld und ein bisschen Einsatz erfordert. Aber wenn wir suchen, dann werden wir
finden.
Genau. Und wenn wir eine tüchtige Frau gefunden haben, heißt es, über Korallen geht ihr Wert. Sie ist kostbarer als Edelsteine, als Schätze. Das heißt, man muss sie schützen, man muss sie bewahren. Man muss diese Beziehung hegen und pflegen. Und man darf sie nicht als selbstverständlich hinnehmen. Und wiederum habe ich gestern schon darüber gesprochen, wenn du jetzt sagst, ja, Pastor Fred, wie findet man sie? Ich habe sie gefunden, nicht weil ich so toll bin, weil ich so schlau bin, weil ich so clever bin, sondern weil Gott mir geholfen hat. Weil ich diese Suche, dieses ganze Thema in seine Hand gelegt habe. Und das empfehle ich dir auch. Ja. Wenn du nicht verheiratet bist, muss ich immer dazu sagen. Bist du verheiratet, hat die Suche ein Ende. Und dann stellt sich nicht mehr die Frage, ist sie die Richtige, ist er der Richtige? So. Sondern dann macht Gott sie durch seine Gnade zur Richtigen oder zum Richtigen. Aber Gott hat mir geholfen. So, wie sieht diese tüchtige Frau aus? Vers 11. Ihr vertraut das Herz ihres Mannes und an Ausbeute wird es ihm nicht fehlen. In der Neues Leben Übersetzung heißt es, ihr Mann kann ihr vertrauen. In der Hoffnung für alle heißt es, ihr Mann kann sich auf sie verlassen. Vertrauen ist die Basis für jede Beziehung. Vertrauen ist die Grundlage für jede Beziehung. Vertrauen ist manchmal schwierig zu finden und es kann leicht verloren gehen. Deswegen müssen wir das bewahren, um jeden Preis. Ich vertraue meiner Frau hundertprozentig, vollständig, weil sie sich mir gegenüber als absolut loyal erwiesen hat in all den Ehejahren. Und ich versuche genau das Gleiche für sie zu sein. Aber ich kann ihr vertrauen. Ich kann mich auf sie verlassen. Dann heißt es im zweiten Teil dieses Verses, sie bewahrt und vergrößert seinen Besitz. So, die Frau, die hier beschrieben wird, ist keine Verschwenderin. Es gibt ja diese Klischees. Ja, der Mann bringt das Geld nach Hause, die Frau schmeißt zum Fenster raus. Ne? Die Frau geht shoppen. Noch ein paar Schuhe, noch eine Handtasche. So, es gibt nichts gegen Schuhe und Handtaschen. Ja. Es gibt kaum eine Frau, die ich kenne, die so großzügig ist wie meine Tochter. Und Gott segnet sie über alle Maßen, vor allen Dingen mit Schuhen und Handtaschen. Das ist erstaunlich. Gott hat irgendwie eine Liebe für Schuhe und Handtaschen. Mehr als ich. Ja, schon daran kann man sehen, dass Gott auch weibliche Attribute in sich trägt. So, die Frau, die hier beschrieben wird, ist also nicht konsumsüchtig. Sie verschwendet nicht das Vermögen der Familie, das Vermögen des Hauses, sondern sie bewahrt und vergrößert den Besitz. Vers 12, sie erweist ihm Gutes und nicht Böses alle Tage ihres Lebens. In der Hoffnung für alle heißt es, ihr Leben lang tut sie ihm Gutes, niemals fügt sie ihm Leid zu. Und oh, ich sehe schon die Ehemänner, wie sie wieder ihre Frauen anstoßen und sagen, siehst du, diese Predigt ist nicht nur für Frauen. Das, was hier gezeigt wird an Tugenden, an Eigenschaften, ja, sollten wir als Männer uns genauso zu eigen machen. Seid ihr bei mir? Sie erweist ihm Gutes und nichts Böses. Wir sollen einander gut tun. Unsere Beziehung soll einander gut tun. Wir sollen eine Quelle der Freude, eine Quelle des Segens sein für unseren Partner. Das ist, was Gott vorgesehen hat für Ehe. Ehe soll nicht ein ständiger Konflikt sein, ein ständiger Kampf, ein ständiges Hin und Her, sondern wir sollen einander Gutes tun. Das ist eins der Probleme in Beziehungen heutzutage, dass viele nach einer Beziehung suchen mit dem Ziel, glücklich zu werden. Ja? Ich suche jemanden, durch den ich glücklich werden kann. Und ich sag dir, wenn du dich auf dieser Suche befindest, du bist auf dem Weg zu einer großen Enttäuschung. In jedem Fall. Gott, weil das nicht Gottes Konzept, Gottes Plan für Ehe entspricht. Gottes Plan ist nicht, dass wir jemanden suchen, der uns glücklich macht, sondern Gottes Plan, das ist, dass wir jemanden suchen, den wir glücklich machen können. Dem wir Gutes tun können. Das ist Gottes Absicht. Das ist Gottes Plan. Und das gilt für Männer wie Frauen gleichermaßen. Das Traurige ist, dass viele Beziehungen, viele Ehen heutzutage genau nicht so aussehen. In Sprüche 19, Vers 13 heißt es, ein tropfendes Dach, das einen vertreibt, sind die Zänkereien einer Frau. Und das ist leider in vielen Beziehungen der Fall, dass Beziehungen auseinandergehen wegen ständigem Gemecker, ständigem Genörgel. Und das kommt bei Weitem nicht nur von der Seite der Frau. In der Guten Nachricht Übersetzung heißt es, eine nörgelnde Frau ist so unerträglich wie das ständige Tropfen durch ein undichtes Dach. Es geht einem auf die Nerven und man möchte nur noch weglaufen. In der Neues Leben Übersetzung heißt es, eine nörgelnde Frau ist so lästig wie ein ständig tropfendes Dach. Und bitte, ihr lieben Männer, es gibt genügend nervige, nörgelnde Männer genauso, okay? Sprüche 27, Vers 15, finden wir die gleiche Aussage. Ein tropfendes Dach, das einen vertreibt am Tag des Regengusses, und eine zänkische Frau gleichen sich. In der Hoffnung für alle Übersetzung, eine nörgelnde Frau ist so unerträglich wie ein undichtes Dach bei Dauerregen. Und in der Guten Nachricht heißt es, wie ein Loch im Dach, durch das es bei Regen ständig tropft, so ist eine keifende Frau. Das ist nicht Gottes Plan und das ist nicht Gottes Absicht für Beziehung. Kann jemand Amen dazu sagen? Okay, lasst uns zu unserer Frau nach dem Herzen Gottes zurückkehren, in Vers 13. Da heißt es, sie kümmert sich um Wolle und Flachs und arbeitet dann mit Lust ihrer Hände. Sie kümmert sich. Was ist das? Verantwortungsbewusstsein. Verantwortungsbewusstsein. Das ist eine Tugend, die an vielen Stellen heutzutage abhanden gekommen ist. Jeder möchte mitreden, jeder möchte was zu sagen haben, aber wenige möchten Verantwortung übernehmen. So, die Frau, die hier beschrieben wird, ist eine Frau, die sich kümmert, die Verantwortung übernimmt, die fleißig ist. Und die an ihrer Arbeit noch Freude findet. Sie arbeitet dann mit Lust ihrer Hände. Wir können Freude finden in dem, was wir tun. Auch wenn wir eigentlich keine Lust dazu haben. Aber wenn wir ständig nörgeln und uns beschweren über unser Leben und wie schwierig und schlimm alles ist, das macht uns auch nicht sonderlich attraktiv und das trägt auch nicht zu einer positiven Atmosphäre in unserer Ehe und in unserer Familie bei. Wusstest du das schon?
Ja.
Gut. So, also diese Frau hat Freude an ihrer Arbeit. Vers 14. Und ich habe manchmal das Gefühl, das ist einfach direkt über meine Simone geschrieben hier. Das trifft alles auf sie zu. Deswegen habe ich den Text gewählt. Vers 14. Sie gleicht Handelsschiffen. Und bitte denk. Ja. Denk jetzt nicht an eine alte Schabracke. Pass auf, was gemeint ist. Sie gleicht Handelsschiffen von weit her holt sie ihr Brot herbei. Was ist das? Sie scheut keine Mühe. Ja, wir sind bereit, alles Mögliche zu machen, wenn es leicht ist, wenn es einfach geht, wenn es schnell geht. Aber die Frau, die hier beschrieben wird, sie scheut keine Mühe. Sie ist ausdauernd. Vers 15. Und sie steht auf, wenn es noch Nacht ist. Du sagst, oh, passt, kannst du den Vers nicht auslassen? Sie steht auf, wenn es noch Nacht ist und gibt Speise ihrem Haus und das Angemessene ihren Mägden. Gute Nachricht, Übersetzung, sie steht schon auf, wenn es noch dunkel ist, bereitet die Mahlzeiten vor und weist den Mägden die Arbeit zu. So, diese Frau hat Angestellte, Hausangestellte. Und ja, mag man die Nase drüber rümpfen? Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ja, wir hatten bis jetzt noch keine Hausangestellte. Vielleicht haben wir irgendwann mal welche. Ja. Bis jetzt haben wir nur Freiwillige, die zu Hause gearbeitet haben. Ohne Bezahlung. Ich muss dabei so an meine Großeltern denken. Ja. Die hatten, also als ich klein war, hatten die eine Hausangestellte. Das war so ein richtiger bürgerlicher Haushalt und das war völlig okay. Und wenn es ein Fest gab, irgendwas vorbereitet wurde, dann wurden da noch ein oder zwei Zugefrauen angeheuert, die dann da noch mitgemacht haben. Und du sagst, naja, ja, waren vielleicht da gut situiert, konnten sich das leisten. Meine Großmutter, bevor sie verheiratet war, war selbst Hausangestellte. Als junges Mädchen ist sie weit weg von zu Hause gewesen für, ich weiß nicht, 2-3 Jahre und hat dort in einem anderen Haushalt gearbeitet, geholfen, gedient als Hausangestellte. Da ist nichts Verkehrtes dran. Nur so mal als Gedanke. Und man kann unheimlich viel bei sowas lernen. Unheimlich viel. Also, sie weist den Mägden die Arbeit zu. Das heißt, sie ist eine Managerin. Sie ist eine Leiterin. Sie ist eine Führungskraft. Ja, sie bleibt nicht früh im Bett liegen und sagt, hoffentlich machen die anderen die Arbeit, sondern sie denkt voraus, sie plant, sie überlegt, was ist zu tun. Und dann steht sie vor allen anderen auf und ist ein Vorbild. In der Neues Leben-Übersetzung heißt es, vor Morgengrauen steht sie auf, um das Frühstück für das ganze Haus zuzubereiten und den Mägden ihre Arbeit anzuweisen. So, es ist keine Langschläferin, sie ist nicht faul. Ein Leiter zu sein bedeutet, ein Vorbild zu sein. Es bedeutet nicht, ich sag dir, was du machen musst und wie du es machen musst, sondern ich zeig dir, was du machen sollst und wie du es machen kannst. So, diese Frau geht voran. Sie geht voran. Vers 16. Sie hält Ausschau nach einem Feld und erwirbt es. Von der Frucht ihrer Hände pflanzt sie einen Weinberg. In der Neues Leben-Übersetzung heißt es, sie hält nach einem Feld Ausschau und kauft es, um von dem Gewinn einen Weinberg anzupflanzen. Sie ist eine Geschäftsfrau. Ja, sie ist eine Geschäftsfrau und sie ist clever darin. Ja. Wahrscheinlich Schwäbin, ne? Ja, sie ist eine Investorin. Ja, das heißt, von dem Gewinn ihres Feldes geht sie nicht shoppen, sondern das macht sie. Sie nimmt das und investiert es wieder, diesmal in den Weinberg. Sie geht klug mit Finanzen um. Es ist nichts verkehrt daran, Geld zu investieren. Es ist nichts verkehrt daran, Geld zu sparen. Vers 17. Sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und macht ihre Arme stark. In der Hoffnung für alle heißt es, unermüdlich und voller Tatkraft ist sie bei der Arbeit. Beschreibt genau meine Frau. Was getan werden muss, das packt sie an. In der Gute-Nachricht-Übersetzung heißt es, sie packt ihre Aufgaben energisch an und scheut keine Mühe. Vers 18, sie merkt, dass ihr Erwerb gut ist. Auch nachts erlischt ihre Lampe nicht. In der Hoffnung für alle. Mein Neffe, ein ganz, ganz lieber und süßer. Hoffnung für alle, unermüdlich und voller Tatkraft ist sie bei der Arbeit. Was getan werden muss, das packt sie an. In der guten Nachricht heißt es, sie packt ihre Aufgaben energisch an und scheut keine Mühe. Da muss man gar nicht viel dazu sagen. Einfach nur lesen und es auf sich wirken lassen. Vers 18, sie merkt, dass ihr Erwerb gut ist. Auch nachts, ach da war ich schon, nachts erlischt ihre Lampe nicht. In Hoffnung für alle heißt es, sie merkt, dass ihr Fleiß Gewinn bringt. Beim Licht der Lampe arbeitet sie bis spät in die Nacht. Sie merkt, dass ihr Fleiß Gewinn bringt. Wir sollten sehen, dass Gottes Segen auf dem Werk unserer Hände ist. Gott möchte, dass das, was wir tun, gelingt. Und seine Verheißung ist, dass wenn wir ihn an erste Stelle setzen, wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir ihm dienen, dass er seinen Segen legen wird auf das Werk unserer Hände. Und wir sollten demütig genug sein, um anzuerkennen, dass wir seine Hilfe und seinen Segen brauchen. Es hat sich so ein Denken verfestigt. Ich bin so gut, ich bin so toll, ich bin so großartig, ich kann das. Ja, wir schaffen das, wir kriegen das hin. Zu DDR-Zeiten, als man den Glauben zurückdrängen wollte, gab es so einen Slogan in der Landwirtschaft, ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. Ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. Danach folgten mehrere Jahre furchtbarer Missernte, nachdem dieser Slogan eingeführt wurde. Wenn wir erfolgreich sind, wenn das, was wir tun, gelingt, dann hat das mit dem Segen Gottes zu tun und mit der Gunst Gottes zu tun. Und dann ist es unsere Aufgabe, ihm die Ehre dafür zu geben. Aber wir sollten sehen, dass da Gelingen ist auf dem, was wir tun. Genau wie diese Frau hier. Vers 19. Sie streckt ihre Hände aus nach der Spinnrolle und ihre Finger ergreifen die Spindel. In der guten Nachricht heißt es, in jeder freien Minute nimmt sie die Spindel zur Hand. Jetzt möchte man sagen, ja meine Güte, was jetzt aufregend ist an diesem Vers. Die Frau, die hier beschrieben wird, wartet nicht, dass die Arbeit zu ihr kommt. Ja? Sie wartet nicht, dass die Arbeit zu ihr kommt, sondern sie sucht die Arbeit. Sie sieht die Arbeit und sie wird aktiv. Es ist erstaunlich und es ist traurig zu sehen, wie viele Leute, auch vor allem junge Leute, dazu nicht in der Lage sind. Ja, die sehen nicht, was zu tun ist. Und das ist ein absolut sicheres Rezept für ein nicht so schönes Leben. In jeder freien Minute nimmt sie die Spindel zur Hand. Also ich denke nicht, dass sie ein Workaholic ist, aber sie hat ein gutes Zeitmanagement. Ein effektives Zeitmanagement. Sie sucht ihre sie versucht ihre Zeit effektiv zu nutzen. Sie verplempert sie nicht. So, wir haben gelesen, dass sie zum Gewinn ihres Hauses beiträgt, dass sie investiert, dass sie produktiv ist. Und dann kommt Vers 20, da heißt es, ihre Hand öffnet sie dem Elenden und streckt ihre Hände dem Armen entgegen. In der guten Nachricht heißt es, den Armen und Notleidenden gibt sie reichlich und gern. Genau diese beiden Attribute sollten unser Geben immer begleiten. Wir sollten in unserem Geben nie knausrig sein. Wir sollten nie geben mit der Frage, okay, wie wenig kann ich geben? Und es ist immer noch okay, ja? Ohne dass Gott sauer auf mich ist. Gott fordert uns heraus, großzügig zu sein. Und ein weiterer sehr, sehr wichtiger Punkt ist, wir sollen gern geben. Wir haben gelesen, Gott liebt einen fröhlichen Geber. So, wenn du gibst, dann gib nur das, was du mit Freude geben kannst. Genau wie diese Frau. Sie gibt reichlich und sie gibt gern. Sie wirtschaftet effektiv, sie vermehrt das Vermögen der Familie, aber sie ist nicht geizig. Großer Unterschied. Sie ist nicht geizig, sie ist barmherzig und sie ist großzügig. Sie ist eine Geberin. Vers 21. Nicht fürchtet sie für ihr Haus den Schnee, denn ihr ganzes Haus ist in Karmesinstoffe gekleidet. In der guten Nachricht heißt es, Schnee und Frost bereiten ihr keine Sorgen, weil sie für alle im Haus warme Kleidung bereithält. Diese Frau hat eine positive Perspektive für die Zukunft. Sie hat keine Angst vor der Zukunft. Oh, wer weiß, was kommt, wer weiß, was kommt. Wir Deutschen sind Weltmeister darin, sich Sorgen zu machen. Ja, da kann das Allerdollste passieren. Ja, die Wirtschaft boomt, fast Vollbeschäftigung, überall Lohnerhöhungen. Ja, aber man weiß nicht, was morgen kommt. Du weißt ja nicht, wie es weitergeht. Natürlich können wir das vom Natürlichen her nicht wissen. Aber die Quelle unserer Sicherheit sind auch nicht die wirtschaftlichen Umstände, in denen wir leben. Ich sage das nochmal. Die Quelle unserer Sicherheit sind nicht die wirtschaftlichen Umstände, in denen wir leben, sondern die Quelle unserer Sicherheit ist unser Vater im Himmel, der versprochen hat, uns nicht zu verlassen und uns nicht zu versäumen. Sodass wir voller Begeisterung, voller Freude, voller Kühnheit bekennen können, wie David, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich werde keinen Mangel haben. Und wenn wir das verstanden haben, wenn wir diesen Gott tatsächlich kennen, dem wir nachfolgen, dem wir dienen, wenn das nicht nur ein Wissen ist, was angelesen wurde irgendwie, sondern wenn wir ihn erlebt haben als unseren treuen Gott, als einen liebevollen Vater, als einen guten Versorger, wenn wir eine Offenbarung darüber empfangen haben, wie groß seine Liebe zu uns ist und wie sehr es ihn drängt, uns Gutes zu tun, dann wird uns das freisetzen von aller Furcht, was die Zukunft betrifft. Ja, aber was, wenn ich meinen Job verliere? Was, wenn eine Inflation kommt und morgens mein ganzes Geld, was ich auf der Bank habe, nichts mehr wert? Mein Arbeitgeber ist nicht meine Quelle. Und auch mein Bankkonto ist nicht meine Quelle. Sondern das sind nur Kanäle, die Gott benutzen kann, um mich zu segnen. Und wenn diese Kanäle versiegen, habe ich immer noch einen guten und treuen Gott, der in der Lage ist, neue Kanäle zu öffnen. Für uns mögen bestimmte Situationen, bestimmte Ereignisse überraschend kommen. Dinge, mit denen keiner gerechnet hat. Für Gott kommt nichts überraschend. Ja? Da kommt nicht eine Wirtschaftskrise und Gott sitzt im Himmel auf seinem Thron, kratzt sich am Kopf und sagt, ach du meine Güte. Damit habe ich ja nun gar nicht gerechnet, ja. Und dann trommelt er die Engel zusammen und sagt, meine Güte, was machen wir denn jetzt, ja? Was, ich muss ja jetzt meine ganzen Versprechen einhalten hier von wegen Versorgung und dass ich mich kümmere und, ja, und jetzt ist es alles so knapp hier in Deutschland. Meine Güte. Ja. Holt mir eine Aspirin, ich krieg Kopfschmerzen. So ist unser Gott nicht. Unser Gott weiß, was kommt. Er ist von nichts überrascht. Und er hat Vorsorge getroffen. Und er ist groß genug und stark genug, um uns zu versorgen. Und dort, wo ein Kanal sich schließt, können sich zur gleichen Zeit zwei neue öffnen. So, diese Frau fürchtet sich nicht. Sie fürchtet sich nicht vor einem Wintereinbruch im März. Ja? Sie hat keine Sorgen bezüglich des Wetters oder was auch immer kommen kann. Und sie trifft Vorsorge nicht nur für sich, sondern sie denkt an die anderen. Sie denkt an ihre ganze Familie. Sie denkt an ihr ganzes Haus wieder. Das ist dieses Mitdenken, Verantwortung übernehmen. Vers 22, Decken macht sie, Byssus und roter Purpur sind ihr Gewand. Vers 23, ihr Mann ist bekannt in den Toren. Das heißt nicht, ihr Mann ist ein Tor, sondern ihr Mann ist bekannt in den Toren, wenn er Sitzung hält mit den Ältesten des Landes. Zu dieser Zeit war es so, dass die Ältesten der Gesellschaft, die weisen Leute, sich im Stadttor trafen, um Rat zu halten, um Recht zu sprechen, um weise Ratschläge weiterzugeben. Und es heißt ja, dass man dort ihren Mann finden kann. In der Neues Leben Übersetzung heißt es, ihr Mann ist angesehen, er ist respektiert. In Hoffnung für alle heißt es, ihr Mann ist überall bekannt und was er sagt, hat Gewicht im Rat der Stadt. So, das heißt, der Mann dieser tüchtigen Frau, dieser tugendhaften Frau, ist ein guter Mann, ein weiser Mann, ein bewährter Mann. Und ich sage das speziell für alle Single Männer, die noch auf der Suche sind nach dieser Sprüche 31 Frau. Wo finde ich sie? Wo kann ich sie finden? Ja, ich heirate nur die Sprüche 31 Frau. Und dann haben sie ihre ganze Liste, ja? Wenn du eine Sprüche 31 Frau heiraten möchtest, dann werde ein Sprüche 31 Mann. Dann werde zu diesem weisen Mann, zu diesem guten, zu diesem bewährten Mann. Und weder ein Sprüche 31 Mann noch eine Sprüche 31 Frau werden so geboren, sondern wir entwickeln uns dorthin. Wir entwickeln uns dorthin. Und nicht dadurch, dass wir irgendwelche Selbstoptimierungsprogramme durchführen. Es beginnt nicht damit, dass wir uns zusammenreißen, dass wir uns anstrengen, dass wir uns mehr Mühe geben, sondern es beginnt damit, dass wir uns unsere Schwachheiten, unsere Unfähigkeit eingestehen und dann die Gnade Gottes in Anspruch nehmen und zulassen, dass die Gnade Gottes uns verändert und aktiv an diesem Veränderungsprozess mitwirken. So, Gott wird das nicht gegen unseren Willen machen, er wird uns nicht vergewaltigen, sondern wir müssen da kooperieren. Aber wir müssen verstehen, es ist nicht unsere eigene Kraft, die diese Veränderung hervorbringt, sondern es ist seine Kraft in uns, es ist seine Gnade in uns, die das bewirkt, die uns zu so einem Sprüche 31 Mann, zu so einer Sprüche 31 Frau macht. Wir lesen mal weiter. Kostbare Hemden macht sie und verkauft sie und Gürtel liefert sie dem Kaufmann. Da haben wir wieder diese Geschäftstüchtigkeit. Und sie bastelt nicht nur irgendwas zusammen, sondern sie stellt Waren her, die eine Qualität haben, die so hoch ist, dass andere Leute das tatsächlich erwerben möchten und bereit sind, dafür Geld zu bezahlen. Vers 25. Kraft und Hoheit sind ihr Gewand. Und unbekümmert lacht sie dem nächsten Tag zu. In der Neues Leben Übersetzung heißt es, sie strahlt Kraft und Würde aus. Und sie lacht und hat keine Angst vor dem kommenden Tag. Sie strahlt Kraft aus und sie strahlt Würde aus. Sie strahlt Würde aus. Was bedeutet das? Es ist möglich, sich attraktiv und geschmackvoll zu kleiden und zurechtzumachen, ohne dass man dabei unangemessen oder schamlos oder anstößig wirkt. So, es gibt also nicht nur diese beiden Extreme, sondern es gibt da einfach eine gesunde Mitte. Und das verkörpert auch an dieser Stelle diese Frau, die hier beschrieben wird. So in allem, was sie ist, ja, hat sie eine Ausstrahlung. Sie strahlt Kraft und Würde aus. Sie hat eine positive Lebenseinstellung. Sie lacht und hat keine Angst vor dem kommenden Tag. Sie lacht dem nächsten Tag zu. Eine positive Lebenseinstellung. Das ist auch was, was wir nicht in Motivationsseminaren finden. Chaka, du schaffst es. Ja, das kann jetzt irgendwo so ein bisschen aufputschen sein oder motivierend, ich weiß es nicht. Aber letztendlich basiert das auf der Überzeugung, dass ich so toll bin, dass ich so großartig bin, dass ich das alles kann. Absolute Selbstüberschätzung, weil wir nicht verstehen, dass alles, was wir haben, alles, was wir können, eine Gabe Gottes ist, die er uns geschenkt hat. Und diese positive Lebenseinstellung, die kommt aus dem Wissen, dass ich einen guten Vater im Himmel habe, der nicht sauer auf mich ist. So wie Paulus geschrieben hat, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Gott ist für uns. Gott will uns nicht fertig machen. Er will uns nicht runter machen. Und dieses Wissen, dass unsere Schuld, unser Versagen, all das, was wir an Mist gemacht haben, an Bösen, dass das vergeben ist, dass wir reingewaschen sind davon, dass wir kein schlechtes Gewissen mehr haben müssen Gott gegenüber, gibt uns Zuversicht zu wissen, Gott ist mit mir. Gott ist mit mir morgen, Gott ist mit mir nächste Woche, nächstes Jahr. Man weiß nicht, was die Zukunft bringt. Weißt du was? Ich habe keine Sorge um mein eigenes Leben und ich habe keine Sorge um das Leben meiner Kinder, um die Generation, die nach mir kommt und um das Leben meiner Enkel und Urenkel. Wer all dies noch nicht gesehen haben, Theresa hat Enkel Nummer 1 schon mitgebracht, ist noch gut verpackt, aber wird dann irgendwann in den nächsten Wochen ausgepackt werden. Ich mache mir keine Sorgen um die Zukunft meines Enkels. Weil ich weiß, dass er in der Hand Gottes ist und dass Gott für ihn sorgt. Und genau die gleiche Perspektive habe ich für mein Leben und können wir haben. Und das sollte die Quelle sein einer positiven Lebenseinstellung. Es ist nicht einfach nur, ja, ich bin einfach von meiner Persönlichkeit eher so optimistisch oder so. Schön. Aber egal, was deine Persönlichkeit ist, wenn wir verbunden sind mit Gott und wenn wir wissen, unsere Schuld ist vergeben, dann können wir einen sehr guten Blick auf die Zukunft haben. Dann können wir eine sehr gute Perspektive haben auf die Zukunft. Vers 26, ihren Mund öffnet sie mit Weisheit und freundliche Weisung ist auf ihrer Zunge. In der Hoffnung für alle heißt es, sie redet nicht gedankenlos und ihre Anweisungen gibt sie freundlich. In der Neuen Leben-Übersetzung heißt es, in freundlichem Ton. Sie öffnet ihren Mund mit Weisheit. Sie redet nicht gedankenlos. So, das heißt, ihr Mund ist nicht beschäftigt mit Klatsch und Tratsch. Ihr Mund ist nicht damit beschäftigt, andere runterzumachen, andere klein zu machen. Und wenn sie Anweisungen gibt und wenn sie korrigiert, dann ist es immer noch in einem freundlichen Ton. Mein lieber Vater, der heute auch unter uns ist hier, der hat immer gesagt, Fred, der Ton macht die Musik. Und da ist was dran. So, und diese Frau hat das auch gelernt. Ja? Anweisung gibt sie freundlich, in freundlichem Ton. Mit freundlicher Weisung ist auf ihrer Zunge. Was wirklich in uns ist, was wirklich in uns steckt, welcher Charakter wirklich in uns ist, wird sichtbar, sobald wir in irgendeiner Art und Weise Macht bekommen. Sobald wir Macht bekommen, sobald wir Einfluss bekommen. Wie verhalten wir uns dann? Wie gehen wir dann mit anderen um? Das zeigt, was in uns ist. So, es sind also keine unüberlegten, gedankenlosen, verletzenden Worte, die aus dem Mund dieser Frau kommen. Sie ist nicht unbeherrscht. Vers 27, sie überwacht die Vorgänge in ihrem Haus und das Brot der Faulheit isst sie nicht. In der Neues Leben Übersetzung heißt es, sie weiß genau, was in ihrem Haus vor sich geht. Und Faulheit kennt sie nicht. Das heißt nicht, dass sie ein Kontrollfreak ist. Wir können nicht alles kontrollieren. Sondern unser Leben soll davon geprägt sein, dass wir das tun, wofür wir Verantwortung tragen. Aber am Ende das wieder nehmen und zurücklegen in die Hand Gottes und darauf vertrauen, dass er die Dinge unter Kontrolle hat. Aber was dieser Vers hier beschreibt, ist wiederum Verantwortungsbewusstsein. Verantwortungsbewusstsein. Was ist das Ergebnis? Vers 28. Es treten ihre Söhne auf und preisen sie glücklich. So wie das aussieht, das haben wir gestern Abend gesehen, die Leute, die hier waren. Und nicht nur die Söhne, auch die Töchter preisen sie glücklich. Ihr Mann tritt auf und rühmt sie. Habe ich mir Mühe gegeben. In der Hoffnung für alle heißt es, ihre Kinder reden voller Stolz von ihr. Und ihr Mann lobt sie mit überschwänglichen Worten. An Lob ist nichts Verkehrtes. Wusstest du das? Ja, manchmal sind gerade wir Deutschen in diesem Bereich auch sehr sparsam. Hast du mal diesen Spruch gehört, nicht geschimpft ist schon genug gelobt? Ja. Ja, das ist so unsere Einstellung. Ja, nicht geschimpft ist schon genug gelobt. Das steht nicht in der Bibel. Das ist kein Bibelvers. Es ist eine gute Sache, andere zu loben, andere zu ehren. Die Bibel fordert uns sogar dazu auf. Und dann Vers 29 wird beschrieben, wie das dann geschieht. Ja, ihr Mann lobt sie mit überschwänglichen Worten. Viele Töchter haben sich als tüchtig erwiesen. Du aber übertriffst sie alle. So, das ist das Wort des Herrn für dich heute, Simone. Ja. Viele Töchter haben sich als tüchtig erwiesen. Du aber übertriffst sie alle. In der Hoffnung für alle heißt es, es gibt wohl viele gute und tüchtige Frauen, aber du übertriffst sie alle. Vielleicht sagst du, es geht jetzt aber ein bisschen zu viel um Simone immer. Ja? Warum bezieht er das immer alles auf Simone? Na, du darfst das gerne mitnehmen und dann zu Hause auf deine Frau beziehen und sie loben und gute Dinge über sie sagen. Es gibt viele gute und tüchtige Frauen, aber du übertriffst sie alle. Vielleicht sagst du, das Loben, das liegt mir nicht so sehr. Das ist nicht so meine Mentalität. Loben ist etwas, was man lernen kann. Wie lernen wir? Wie werden wir besser in irgendwas? Dadurch, dass wir üben. Stimmt's? Dass wir es immer wieder üben. Du sagst, mich lobt auch keiner zu Hause. Okay. Dann zeig deiner Frau, zeig deinen Kindern, wie das geht. Sei du ein Vorbild. Als Mann, ich spreche jetzt hier die Männer an. Geh du voran. Ja. Levi ist fasziniert von dem Lichtschalter. Geh du voran. Sei du ein Vorbild. Sei ein Vorbild, vor allen Dingen auch für deine Kinder. Vers 30. Trügerisch ist Anmut und nichtig ist Schönheit. Aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, die soll man rühmen. In der Neues Leben-Übersetzung heißt es, Anmut betrügt und Schönheit vergeht. Aber eine Frau, die Ehrfurcht hat vor dem Herrn, soll gelobt werden. Wir leben in einer Gesellschaft, die so oberflächlich geworden ist. Und das Äußere ist alles, was zählt. Und viele Menschen konzentrieren sich einfach nur so auf ihr Äußeres. Männer wie Frauen. Und es werden bestimmte Schönheitsideale definiert. Und meine Frau entspricht diesem Schönheitsideal. Ich leider nicht so sehr. Aber das ist auch. Eigentlich spielt das überhaupt keine Rolle. Deswegen bin ich auch so entspannt. Eigentlich spielt das überhaupt keine Rolle. Schau, das heißt nicht, dass du dich als Frau nicht schön anziehen und zurecht machen darfst oder solltest. Aber das ist nicht das, worauf es ankommt. Und ihr lieben Single-Männer, lasst mich euch sagen, das Entscheidende ist nicht die Verpackung, das Entscheidende ist der Inhalt. Den Inhalt, bevor du den Kaufvertrag unterschreibst. Lass dich nicht zu sehr von der Verpackung beeindrucken. Wie dieser Mann, der auch dieser wunderschönen Frau den Hof machte, die noch dazu ganz, ganz toll singen konnte. Und ihr Gesang war so betörend und so schön. Und irgendwann hat er sie tatsächlich dann bekommen. Sie hat Ja gesagt, sie haben geheiratet. Und eines Morgens wacht er auf und er dreht sich rum zu ihr. Und er sieht sie zum ersten Mal bewusst ungeschminkt. Die Haare nicht zurecht gemacht. Ja, kein Lidschatten, kein Rouge. Gar nichts. All das ist weg. Und er sagt nur, sing, Baby, sing. Lass dich nicht von dem Äußeren blenden. Lass dich nicht von dem Äußeren blenden. Und genau so, das gleiche Wort kann ich auch an die jungen Damen richten. Ja, lass dich nicht von Äußerlichkeiten blenden. Lass dich nicht von schönen Worten beeindrucken und einwickeln. Sondern teste, was hinter der Fassade steckt. Mach dir einen Fragenkatalog, wenn du diesen jungen Mann oder diese junge Frau triffst. Ja. Was machst du beruflich? Wie verdienst du dein Einkommen? Hast du einen Haushalt? Wie oft putzt du dir die Zähne? Ja, das sind Fragen, die man schon mal stellen kann. Ja? Ansonsten kannst du ein schockierendes Erwachen geben. Ja? Ich dachte, Zähne putzt man nur einmal die Woche. Weiß nicht, ob du wirklich gewillt bist, mit so jemandem den Rest deines Lebens zu verbringen. Alles interessante Aspekte. Anmut betrügt und Schönheit vergeht. Aber eine Frau, die Ehrfurcht hat vor dem Herrn, soll gelobt werden. Eine Frau, die den Herrn fürchtet, die soll man rühmen. Wir haben schon in der Vergangenheit darüber gesprochen. Das heißt nicht, dass wir Angst haben sollen vor Gott. Aber Gott ist zu respektieren. Er verdient unseren Respekt. Gott ist ein guter Vater, aber er ist nicht unser Kumpel. Er ist nicht unser Kumpel, er ist nicht unser Diener, unser Sklave, er ist nicht der Weihnachtsmann, dem wir unsere Wunschliste übergeben. Gott ist ein Gott, der zu fürchten ist, der zu respektieren ist. Und ihm diese Ehrfurcht, diesen Respekt entgegenzubringen, wird die Qualität unseres Lebens enorm steigern. Letzter Vers. Gebt ihr von der Frucht ihrer Hände, und in den Toren sollen ihre Werke sie rühmen. In der guten Nachricht heißt es, ihre Mühe darf nicht unbelohnt bleiben. Ihre Werke sollen sie rühmen. Wir sollen nicht einfach nur gute Menschen sein, nützliche Glieder der Gesellschaft, sondern das, was wir tun und wie wir leben, soll davon erzählen, wer wir sind. Dafür müssen wir erstmal verstehen, wer wir sind. Die geliebten Kinder eines himmlischen Vaters. Und das kann nicht einfach nur ein Buchwissen sein, ein angelesenes Wissen, sondern das soll aus einer Erfahrung herauskommen, die wir beständig machen, die wir täglich machen, wo wir erleben, wer dieser Gott ist. Und diese Beziehung zu ihm soll unser Leben definieren und soll sich zeigen in dem, wie wir leben und was wir tun. Und wenn du sagst, ein Glück, dass er jetzt fertig ist, mehr hätte ich auch nicht ausgehalten von Tugendhaftigkeit und Tüchtigkeit. Wenn du sagst, oh, ich erfülle diesen Katalog nur ganz mangelhaft. Ja, weiß nicht, ob ich Simone überhaupt die Hand schütteln kann heute nach dem Gottesdienst. Wir alle leben aus der Gnade Gottes. Und durch Gottes Gnade sind wir das, was wir sind. Und Gott zeigt uns das, worüber wir heute gelesen haben, nicht um uns zu verdammen und sagen, du bist so ein Versager. Du taugst aber auch wirklich gar nichts. Ja, du erfüllst ja nicht mal 50% von all diesen Kriterien, die hier beschrieben sind. Sondern Gott zeigt uns das und hält uns das vor, indem er sagt, das ist das Bild, was ich von dir habe. Weißt du, all das sollen wir nicht werden, indem wir uns zusammenreißen. Wir finden das in dem Wort Gottes, weil Gott uns zeigt und sagt, das sehe ich schon in dir. Ich sehe das schon in dir und ich möchte, dass das hervorkommt. Ich möchte, dass du das auch siehst und dass die Welt um dich herum das sieht. Lass uns gemeinsam daran arbeiten, das hervorzubringen. Das ist Gottes Herausforderung, das ist Gottes Ruf an uns heute Morgen. Amen. Amen. Lass uns gemeinsam daran arbeiten, das hervorzubringen. Selbst wenn du all das nicht sehen kannst, wenn du sagst, boah, so gut könnte ich nie werden. Gott sagt, ich sehe das schon in dir. Ich habe das alles schon in dich hineingelegt. Und ich möchte helfen. Ich möchte dir helfen, das zum Vorschein zu bringen. Ist das nicht großartig? Haben wir nicht einen guten Gott? Lasst uns aufstehen. Vater im Himmel, wir danken dir heute für dein Wort, was wir empfangen haben. Und wir danken dir, dass wir nicht verdammt sein müssen und jetzt unter einer Wolke von Bedrückung und Minderwertigkeit sein müssen, weil wir nicht dem Maßstab entsprechen in vielen Dingen, den uns dein Wort gibt. Sondern wir empfangen dieses Wort heute mit Begeisterung, Herr. Wir empfangen dieses Wort heute mit Begeisterung, weil wir sehen das Bild, das du von uns hast. Weil du uns die Dinge zeigst, die du in uns siehst, die du in uns hineingelegt hast, wie du uns eigentlich geschaffen hast, wie du uns eigentlich gemacht hast. Und all die Verdorbenheit und Verdrehtheit, die in unser Leben gekommen ist durch die Sünde, möchtest du in Ordnung bringen und heilen und rausnehmen aus unserem Leben. Und du hast alle Schuld schon vergeben. Und du hast uns frei gemacht von der Macht der Sünde. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Wusstest du das? Gott hat nicht nur deine Sünde vergeben, Gott hat dich freigemacht von der Macht der Sünde. Halleluja, danke Herr. Und wir sehen das heute, wir empfangen das heute, Herr. Und wir danken dir, dass du uns heute Morgen befähigst, das zu sehen in uns. All diese Dinge, die du in uns siehst, dass du uns befähigst, sie zu sehen in uns selber und auch in anderen. Herr, öffne unsere Augen, dass wir diese Dinge sehen können, auch in anderen. Dass wir anderen nicht definieren über ihre Fehler, über ihre Schwächen, über ihre Sünde, sondern dass wir andere definieren über das, was du über sie sagst. Dass wir andere sehen im Licht deiner Gnade. Und dass wir vertrauen auf die Kraft deiner Gnade, die groß genug ist und stark genug ist und wirksam genug ist, um uns zu verändern. Um das in uns hervorzubringen, was du in uns hineingelegt hast. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du das tust. Ich danke dir dafür, dass du in uns am Wirken bist. Herr, und wir sagen dir heute Morgen, wir wollen uns diesem Prozess nicht entziehen. Bitte vergib uns, wo wir uns diesem Prozess entzogen haben in der Vergangenheit. Weil wir dir nicht genügend vertraut haben. Herr, wir wenden uns jetzt davon ab. Und wir sagen, wir wollen ganz bewusst uns diesem Prozess aussetzen, diesem Veränderungsprozess, in dem wir dir ähnlicher werden. Wir wollen deiner Gnade Raum geben, die in uns wirksam ist. Und wir danken dir dafür, dass du das tust. Vater, ich möchte dir einfach nochmal ganz bewusst Danke sagen jetzt für meine Frau, die du mir gegeben hast. Und für die Gnade und das Geschenk und den Segen, der mir durch sie zuteil geworden ist. Und nichts davon habe ich verdient, aber ich bin dir unendlich dankbar dafür, Herr. Und danke für allen Segen, der durch sie nicht nur zu mir gekommen ist, sondern zu meinen Kindern, zu meiner Familie und zu dieser ganzen Gemeinde. Und ich danke dir dafür, dass du das fortsetzen wirst. Danke, Herr, du bist ein guter Gott. Amen.